Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Die Masken sind längst verstaut, die Impfpässe schon lange nicht mehr aktualisiert, Abstandsregeln vergessen. Wir umarmen und herzen uns bei der Begrüßung, als hätte es das Coronavirus nie gegeben. Ist das fahrlässig, weil der Herbst offenbar neue Corona-Varianten mit sich bringt? Brauchen wir eine Impfauffrischung? Und wie sind die Krankenhäuser und Seniorenheime auf eine mögliche neue Corona, aber auch vielleicht Grippewelle vorbereitet? Fragen, die wir heute mit einem Fachmann diskutieren wollen, der bundesweit bekannt geworden ist, weil er in der Corona-Zeit in vielen Interviews sehr ruhig und sachlich über die Pandemie informiert hat und als Lungenfacharzt am Klinikum Darmstadt die Covid-Station leitet. Schönen guten Morgen, Dr. Cihan Çelik.
Guten Morgen, hallo.
Sind neue Corona-Varianten auf dem Vormarsch und wenn ja, in welchem Tempo?
Nun ja, wir haben ja schon seit einigen Wochen eine neue Variante, ein Omikron-Abkömmling gesehen, der sich weitestgehend durchgesetzt hat, beziehungsweise mittlerweile so die Hälfte aller Infektionen ausmacht. Das ist die Eris-Variante. Die hat sich jetzt momentan aufgrund einer besseren Immunflucht weitgehend durchgesetzt und macht das weiter. Und die andere Hälfte machen andere Omikron-Abkömmlinge aus. Das hält sich so ungefähr die Waage. Eine andere Variante, die Pirola-Variante, die ist noch stark in der Minderheit, aber hat in gewissen Regionen auch eine große Wachstumstendenz. Allerdings muss man sagen, was die Symptomatik angeht, gibt sich das nicht viel. Es ist immer noch eher eine leichtere Variante, also wie die Omikron-Variante. Von einer schwerer krankmachenden Variante ist zum Glück momentan noch nichts zu hören.
Wie sind denn die Symptome?
Also die Symptome haben sich natürlich im Laufe der letzten Monate und natürlich der Jahre der Pandemie sehr, sehr verändert. Aktuell trifft es ja vor allem Menschen, die schon vorimmunisiert sind, im besten Falle geimpft sind oder auch schon Infektionen durchgemacht haben. Und das bestimmt vor allem, wie die Menschen diese Erkrankung jetzt erleben. Die neuen Varianten haben natürlich auch eine Rolle dabei, aber vor allem ist der Unterschied in der Symptomatik im Vergleich zu Beginn der Pandemie, davon abhängig, wie vorimmunisiert die Menschen sind. Das heißt, die allermeisten Menschen empfinden, die vorimmunisiert sind, diese Erkrankung als einen Infekt der oberen Atemwege, Halsschmerzen, vielleicht kommen Kopfschmerzen dazu, Unwohlsein, ein Krankheitsgefühl, ähnlich wie bei einer Erkältung. Das trifft aber jetzt vor allem auf die Akutphase dieses Infektes hinzu. Das muss man immer dazu sagen, denn dann gibt es ja auch noch das Problem von Long-Covid.
Also es ist ähnlich wie bei einer Erkältung, es ist ähnlich auch wie bei einer Grippe?
Es ist ähnlich, es ist quasi nicht immer so einfach, allein durch eine Anamnese voneinander zu unterscheiden. Mhm. Es gibt natürlich die absolut spezifischen Dinge einer Covid-Erkrankung, die ungefähr die Hälfte, also ungefähr 30% bis die Hälfte der Menschen haben. Das sind diese Riechstörungen. Wenn eine plötzlich auftretende Riechstörung auftaucht, muss man immer sofort an Covid denken. Das wissen auch die Kollegen aus der Notaufnahme. Und vor allem haben wir natürlich aber auch ein Auge darauf, welche Erreger der Atemwegsinfektion zirkulieren denn aktuell. Und wir haben da Berichte vom RKI, vom Robert-Koch-Institut, die sagen, momentan ist es vor allem das Rhinovirus, also ein Erreger, ein Erkältungserreger, und SARS-CoV-2, das vor allem Atemwegsinfektionen hervorruft. Und die Influenza ist momentan noch stark in der Minderheit. Also die wirkliche Influenza-Welle hat noch nicht begonnen. Aber man muss auch für den Akutverlauf natürlich immer wieder auch noch dazu sagen, dass Covid den Ansatzpunkt nicht nur an den Atemwegen hat, sondern an ganz vielen verschiedenen Körperzellen. Es kann eine Gefäßentzündung machen und vor allem Patienten mit einem hohen Risiko aufgrund eines schwächeren Immunsystems, die können auch noch wirklich das ganze Vollbild der Covid-19-Erkrankung mit Thrombosen, mit einer starken Lungenentzündung und mit einem wirklich auch lebensgefährlichen Verlauf entwickeln. Aber das trifft auf eine kleinere Gruppe zu, als es noch ganz zu Beginn der Pandemie war, als wir alle noch immunnaiv waren.
Nun haben Sie gerade gesagt, die Influenza-Welle hat noch nicht begonnen. Heißt das, dass wir die Grippe im Vergleich zu Corona möglicherweise auch unterschätzen?
Also wir in der Klinik nicht. Im Bewusstsein der Menschen ist es natürlich erst, spielt das dann erst eine Rolle, wenn man auch Berichte davon hört, dass eine größere Welle da ist. Man muss dazu sagen, dass die ganze Dynamik der Influenza-Wellen seit Beginn der Covid-Pandemie sehr durcheinander gekommen ist. Also vorher war das ja recht klar, wann die Influenza-Welle beginnt, so ungefähr im Oktober. Manchmal gibt es noch einen zweiten Peak dann zu Beginn des neuen Jahres. Aber das ist durch das Verhalten der Menschen, durch die Maskennutzung, ist das komplett durcheinander gekommen. Und wir haben bisher zum Glück seit Beginn der Pandemie keine große Influenza-Welle erlebt. Die Sorge ist aber, dass wenn zwei Krankheitswellen, Influenza und Covid, zusammen stark auftreten, was dann passiert in den Kliniken. Ich hoffe, dass das auch dieses Jahr nicht der Fall sein wird. Aber das RKI hat da die Möglichkeiten, das genau im Auge zu beachten. Momentan ist es zumindest noch nicht in Sicht.
Corona, Grippe und Co. Was erwartet uns im Herbst und wie können wir uns schützen? Unser Thema heute im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Und Sie sind natürlich eingeladen, sich an unserem Gespräch zu beteiligen und alle Ihre Fragen zu stellen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder aber per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und am Telefon ist Christa Rackwitz aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Frau Rackwitz,
ich habe folgende Frage. Alle vier Spritzen, die ich bisher bekommen habe, waren Moderna. Sollte man nicht bei dieser Art bleiben? Denn ich weiß nur, dass das noch nicht im Angebot ist.
Sie fragen das, weil Sie sich ein weiteres Mal impfen lassen möchten und wissen aber noch nicht, mit welchem Impfstoff? Oder?
Ja, genauso. Also ich würde lieber Moderna weiternehmen.
Mhm. Herr Cilic, was spricht für Moderna?
Also ich kann das verstehen, dass man gerne die Impfserie, vor allem wenn man gute Erfahrungen gemacht hat und keine großen unerwünschten Nebenwirkungen hatte, gerne dabei bleiben möchte. Aber das Prinzip der modernen Impfung mit einem mRNA-basierten Impfstoffmechanismus und der Comirnaty, also BioNTech-Impfung, ist sehr gleich. Von daher ist das problemlos miteinander zu vergleichen. Die Unterschiede bei den Nebenwirkungen sind auch sehr gering und da ist es wichtiger, dass es dasselbe Prinzip der Impfung ist. Von daher ist es jetzt nicht bedenklich, jetzt auf Comirnaty zu wechseln, jetzt für die aktuelle Impfung.
Mhm. Frau Rackwitz, wie gehen Sie überhaupt mittlerweile mit Corona um? Schützen Sie sich weiterhin mit Masken oder also gerade so im ÖPNV?
Ich war zur Kur und da waren ein paar Fälle aufgetreten, da haben wir dann schon Maske getragen.
Mhm. Und sonst, wenn Sie Bus fahren, wenn Sie mit der U-Bahn fahren, wenn Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind?
Noch nicht genommen. Also ich vermeide Gruppen irgendwie, aber ich werde jetzt wieder die Maske aufsetzen.
Das ist eine gute vermeiden. Strategie, Herr Cilic?
Ja, ich wollte gerade fragen, vermeiden Sie die Gruppen seit Beginn der Pandemie schon oder jetzt aktuell, weil die Zahlen wieder steigen, Frau Rackwitz?
Jetzt aktuell. Ich habe das. Ich bin gestern in einem Zug, der immer nach Golm fährt, da so ein RE, und da ist ja, das ist ja so voll. Mir tun die Leute leid, die da zur Arbeit müssen.
Das macht natürlich Sinn, dass Sie versuchen, Infektionen zu vermeiden. Ich gehe auch davon aus, dass Sie über 60 Jahre alt sind, Frau Rackwitz,
um
Ihnen zu nahe zu treten. Aber es macht Sinn. Natürlich wollen wir aber natürlich nicht, dass unsere Senioren vom Sozialleben abgeschieden werden. Deswegen ist es auch wichtig.
Da brauchen Sie bei mir keine Angst haben.
Sehr gut, sehr gut. Genau.
Notfalls haben Sie uns von Deutschlandfunk Kultur als Gesprächspartner.
Das ist ein guter Anfang heute.
Das finde ich auch, Frau Rackwitz. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anfang und dass Sie angerufen haben. Und wir bleiben gerne natürlich noch beim Thema Impfstoff. Herr Cilic, ist überhaupt genug Impfstoff verfügbar?
Ja, also für die Covid-Erkrankungen ist definitiv genug Impfstoff verfügbar. Wir hatten ja eher in der Vergangenheit etwas Knappheit jetzt zuletzt bei den Influenza-Impfstoffen, weil es auch eine höhere Awareness in der Bevölkerung dann plötzlich gab, sich gegen diese Erkrankung zu schützen. Und das war in den letzten Jahren etwas problematisch. Aber wenn wir wirklich berechnen, wie bisher so die Inanspruchnahme der Impfung war und für wen es tatsächlich empfohlen ist, müsste es auch bei dem Influenza-Impfstoff ausreichend vorhanden sein.
Sie haben vorhin die neuen Corona-Varianten oder zumindest eine davon erwähnt, Eris. Es gibt eine weitere Pirola. Brauchen diese Varianten einen Impfstoff, der auf sie angepasst ist?
Das ist eine gute Frage, denn diese neuen Varianten setzen sich ja oft auch aufgrund ihrer besseren Immunflucht besser durch. Also die setzen sich dann durch, wenn sie einen Vorteil haben, in der Bevölkerung besser quasi der Immunität zu entweichen. Und dann ist das für die Gelegenheit. Das würde dann auch bedeuten, dass die bisherige Art der Immunität nicht so gut wirkt. Und tatsächlich ist es auch so, dass beispielsweise die Variante Eris besser der Immunität entweicht. Wobei man immer dazu sagen muss, dass man sich zwar leichter infizieren kann, aber vor einem schweren Verlauf hat man immer noch einen sehr stabilen und guten Schutz. Das heißt, es gibt immer noch eine andere Ebene der Immunität, wir nennen das die zelluläre Immunität, die sehr ausschlaggebend ist dafür, ob es zu einem schweren Verlauf kommt. Dennoch ist es ähnlich wie bei der Influenza-Impfstoffentwicklung, dass es immer weiter Forschung gibt und man schon antizipieren muss, welche Variante wird sich durchsetzen und müssen wir daraufhin eine Anpassung des neuen Impfstoffes vornehmen. Aber es ist auch wichtig im Kopf zu behalten, gegen schweren Verlauf sind wir mit einer vollständigen Impfserie gut geschützt, vor allem wenn wir dann auch noch eine Infektion durchgemacht haben. Von daher heißt es nicht, dass jeder sofort bei einer neuen Variante an Impfstoff zum Arzt rennen muss und das alle benötigen, sondern es geht hier vor allem um die Menschen, die besonders gefährdet sind.
Wer ist besonders gefährdet? Wer gehört dazu?
Also das sind vor allem natürlich die älteren Menschen. Wir sehen das ja hier auf der Covid-Station natürlich auch. Vor allem Menschen, die über 60 sind oder weit über 60 sind, die haben ein hohes Risiko weiterhin für einen schweren Verlauf. Vor allem, wenn keine vollständige Impfung vorliegt, dann machen uns vor allem Probleme die Menschen, die eine Kompromittierung ihres Immunsystems haben. Beispielsweise eine Autoimmunerkrankung oder Medikamente, die das Immunsystem bremsen, aus verschiedenen Gründen, oder Menschen, die eine Krebserkrankung haben oder sogar Chemotherapie darunter bekommen. Also das sind Menschen, die besonders immer noch über schwere Verläufe gefährdet sind. Darüber hinaus kommen Pflegeheimbewohner und Menschen, die einfach eine sehr hohe Exposition haben, weil sie beispielsweise wie wir hier im Krankenhaus auf einer Covid-Station arbeiten und mit vielen Kranken in Kontakt kommen. Für diese Gruppen gilt es, dass sie sich alle 12 Monate nach dem letzten Kontakt oder nach der letzten Impfung auffrischen lassen sollten.
Und für diese Auffrischung gehe ich zum Hausarzt oder gehe ins Krankenhaus? An wen wende ich mich?
Sie wenden sich an den Hausarzt. In den meisten Fällen bieten die Hausärzte also Infektionssprechstunden oder eben Impftermine an. Und das geht alles problemlos mittlerweile über den Hausarzt mit einem Termin. Der aktuelle Impfstoff ist auch bestellbar für die Hausärzte.
Bleiben wir nur mal kurz bei der Grippe und bei Covid. Also gibt es einen Grippe-Corona-Kombi-Impfstoff? Kann ich, wenn ich dann einmal beim Hausarzt bin, sagen, hier hast du beide Arme, links bitte Grippe, rechts bitte Corona?
Also so kann man das machen. Das ist definitiv möglich. Links Corona, rechts Grippe. Das mögen manche Hausärzte nicht so gerne, weil sie gerne ein bisschen unterscheiden möchten von was kommt jetzt welche unerwünschte Nebenwirkung, falls man eine entwickelt. Eigentlich gibt es keine Bedenken dagegen. Das kann man beides in einem Rutsch erledigen. So habe ich es auch gemacht. Allerdings möchten die Hausärzte einen Kombinationsimpfstoff auch haben. Das liegt daran, weil die Intervalle, die jetzt empfohlen sind für die Auffrischungen und die Risikogruppen, für die die Auffrischungen empfohlen sind, sich ziemlich miteinander decken. Also dieselbe Risikogruppe für die Influenza ist auch die Risikogruppe für Covid. Daher würde es sich anbieten, es etwas einfacher zu haben, indem man einfach einen Kombinationsimpfstoff anbietet, wo in einer Spritze quasi alles drin ist. Dafür gibt es ja auch zahlreiche Beispiele in unserem Impfkalender, zum Beispiel der Tetanus-Impfstoff ist ja auch verbunden mit dem Keuchhusten-Impfstoff und so weiter.
Und den gibt es auch schon, also es gibt Grippe-Corona-Kombi. Okay.
Nein, den gibt es noch nicht, aber den wünschen sich
viele. Den wünschen sie viele.
Genau.
Sabine Reissig aus Weimar wünscht sich, dass sie jetzt ans Telefon gehen kann. Schönen guten Morgen, Frau Reissig.
Ja, guten Tag.
Grüße Sie. Ihre Frage oder Ihre Anmerkung zu Covid?
Genau, meine Anmerkung. Es ist ja, die STIKO spricht ja eine Empfehlung aus, wer sich impfen lassen sollte. Mhm. Der Impfstoff ist aber für eine weitaus größere Personengruppe zugelassen. Wir als Initiative Bildung aber sicher helfen sehr vielen Menschen bei der Suche nach einem Impfarzt. Es sind nicht nur Menschen, für die der Impfstoff nur zugelassen ist, sondern selbst Menschen, vulnerable Gruppen, also Risikopatienten, für die der Impfstoff empfohlen ist, die keinen Impfarzt finden. Mhm. Und wir sehen hier ein großes Problem. Die Anfragen oder die Gesuche nach Hilfe nehmen bei uns momentan sehr stark zu. Mhm. Unsere Überlegung wäre, ob es nicht möglich wäre, in den Bundesländern, beispielsweise in Städten ab 60.000 Einwohnern, eine Impfarztpraxis zu benennen, wo die Menschen hingehen können, um sich problemlos impfen zu lassen.
Hm. Bevor Herr Czillig antwortet, Frau Reissig, mich würde interessieren, was ist das für eine Initiative Bildung aber sicher?
Wir haben uns zu Beginn der Pandemie gegründet und oder zusammengefunden, um Schattenfamilien, so nennen wir Familien, die vorerkrankte Kinder oder Angehörige im Haushalt haben, zu unterstützen und diesen eine Stimme zu geben, damit auf diese Menschen, die besondere Rücksicht brauchen, auch besondere Rücksicht genommen wird. Infolge der Pandemie gehören für uns zu diesen Schattenfamilien auch Familien, deren Kinder oder Angehörige Long-Covid-ME-CFS haben.
Mhm. Und die haben.
Hier führen wir Gespräche mit Kultusministern in verschiedenen Bundesländern und setzen uns eben dafür ein, dass diesen Kindern oder Familien, Kindern aus den Familien, die Teilhabe an Bildung ermöglicht ist, die adäquaten Schutz auch bietet.
Ja, und diese sogenannten Schattenfamilien wenden sich an Sie, weil sie sich nicht trauen, zum Hausarzt zu gehen? Oder warum suchen die Sie auf als Unterstützung?
Also die Schattenfamilien wenden sich an uns, weil sie häufig Schwierigkeiten haben in der Schule. Also mitunter passiert es jetzt momentan, dass Familienkindesentzug angedroht wird, weil das Kind selbst vulnerabel in der Schule Maske trägt. Mhm. Also und da machen wir uns stark, geben Hinweise, vermitteln oder helfen bei der Suche nach Anwälten, beraten diese Familien. Mhm. Die Familien oder die Menschen, die sich wegen einer Impfung an uns wenden, weil sie keinen Impfarzt finden, sind auch Risikopatienten, aber nicht nur. Also ein 40-Jähriger oder 40-Jährige, die sich gern impfen lassen möchte gegen Corona, sollte dies auch tun können. Der Impfstoff ist zugelassen.
Hm. Jetzt ist Ihre Idee, in Städten ab 60.000 Einwohnern eine Impfarztpraxis empfehlen zu können. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das wäre gut, dass die Bundesländer, die Gesundheitsministerien dann eben oder die, wie heißen Gesundheitsämter, dann Listen rausgeben, aktuelle Listen. Es gibt Listen, aber die sind nicht aktuell, auf denen ersichtlich ist, welcher Arzt impft und das problemlos.
Mhm. Herr Czillig.
Ja, danke für den Vorschlag und für Ihr Engagement, Frau Reissig. Ich beobachte ja Ihre Arbeit ja auch, Ihre Initiative, das sehe ich auch öfters auf Twitter. Von daher weiß ich, wie lange Sie schon sich dafür engagieren. Und Sie sprechen natürlich etwas sehr Wichtiges auch an, denn es ist ja so, dass die STIKO ihre Impfempfehlungen danach richtet, wie ist das Risiko verschiedener Bevölkerungsgruppen für einen schweren Verlauf und wie ist der Nutzen durch die Impfung. Das wird abgewogen und dann wird im Sinne der Bevölkerungsgesundheit nach ihren Daten, nach ihren Modellen gesagt, für diese Gruppe ist der Nutzen der Impfung sehr viel höher als das Risiko. Und daher gibt es für diese Gruppe diese Empfehlung. Aber das kann sich natürlich sehr unterscheiden von dem individuell empfundenen Risikonutzen. Das heißt, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, ich möchte diese Krankheit auf keinen Fall haben. Zumindest möchte ich ausreichenden und hohen Schutz dagegen durch eine Impfung haben. Und das muss man natürlich auch respektieren und auch als Arzt sagen, okay, dieser Impfstoff ist dafür zugelassen, dieser Impfstoff ist sicher, auch wenn die STIKO sagt, hier haben wir vielleicht etwas, wo das Risiko durch die Erkrankung nicht mehr so hoch ist für diesen Menschen. Trotzdem möchte dieser Patient dieses Risiko nicht in Kauf nehmen und möchte sich impfen lassen. Dann kann und sollte man meiner Meinung nach auch diesen Patienten impfen. Jetzt ist es aber auch so, dass viele Kollegen natürlich gerade im ambulanten Bereich brauchen eine Richtlinie, eine Leitlinie, woran sie sich richten können, bei welchen Patienten ist es angemessen zu impfen, bei welchem wäre es mehr Gefährdung durch unerwünschte Nebenwirkungen des Impfstoffs. Und da gibt es eine gewisse Verunsicherung, sich von den STIKO-Empfehlungen etwas zu lösen. Von daher kann ich diesen Wunsch sehr gut verstehen und ich wünschte mir auch, dass wir das mehr individuell mit dem Patienten gemeinsam Entscheidungsfindungen machen könnten und da auch Rechtssicherheit bestünde, dass man gemeinsam eine Impfentscheidung findet bei jedem Einzelnen. Von daher würde ich solche Impfschwerpunktpraxen, die auch diese Freiheit haben und auch diese Möglichkeit haben, auch ebenfalls sehr begrüßen.
Frau Reisig, vielen Dank, dass Sie uns...
Darf ich eine Nachfrage stellen?
Ja, sicher.
Ich würde gern wissen, von welchen Impfnebenwirkungen sprechen Sie jetzt ganz konkret, also in Bezug auf die Corona-Impfung?
Naja, das sind ja meistens die sehr häufig, also was häufig ist, sind einfach nur Impfreaktionen, das heißt eine rote Stelle, ein schwerer Arm, vielleicht etwas Fieber, die ersten 24 Stunden. Dabei ist es ja am häufigsten so, dass es dabei bleibt. Schwerere Nebenwirkungen sind äußerst selten, das wissen wir, das hat auch das Paul-Ehrlich-Institut hier im Auge. Aber das reicht quasi schon, dass manche niedergelassenen Ärzte sagen, gut, das brauchen wir jetzt nicht in Kauf zu nehmen, diese Impfreaktion, wenn der Nutzen durch diese zusätzliche Impfung nicht hoch genug bei dieser Gruppe ist. Also das ist das, was die Kollegen da an dieser Stelle abwägen. Aber ich finde, der Wunsch des Patienten spielt dabei auch eine Rolle.
Haben Sie da Zahlen?
Die habe ich jetzt nicht gerade parat, Frau Reisig. Tut mir leid, aber das kann man sicher ganz einfach nachschlagen. Gerne.
Wir danken Ihnen sehr für Ihren Anruf und dafür, dass Sie uns Bildung aber sicher vorgestellt haben und natürlich auch für Ihren Appell. Dankeschön, Sabine Reisig nach Weimar. Der Lungenfacharzt Cihan Çelik vom Klinikum Darmstadt ist zu Gast bei Deutschlandfunk Kultur. Radiohörern und Fernsehzuschauern gut bekannt, weil Ihr Rat, Herr Çelik, während der Corona-Zeit oft eingeholt worden ist, bis Sie selber zu einer Zwangspause gezwungen waren, weil Sie selbst schwer erkrankt sind. Mit welchen Merkmalen war das damals verbunden?
Ja, das war ja ziemlich am Anfang noch der Pandemie, das heißt in der zweiten Welle, also in der ersten Welle, die im Winter aufgetreten ist, da gab es auch noch keine Impfung, das heißt wir waren dem Virus ziemlich schutzlos ausgeliefert und es gab schon die ersten einzelnen Fälle unter dem Krankenhauspersonal, die auch tatsächlich etwas schwerer verlaufen sind, auch bei uns hier in der Klinik. Und ich habe an einem Wochenende dann gemerkt, oh, das fängt mit Halsschmerzen und Kopfschmerzen an, was ein bisschen anders ist, als wie man normalerweise so eine Atemwegserkrankung erlebt. Zumindest war es für mich so. Und der Test fiel dann auch tatsächlich positiv aus. Von daher wusste ich schon von den Fällen hier auf Station, was passieren kann, worauf ich achten muss. Und dann kam es tatsächlich auch zu vermehrtem Husten und hohem Fieber. Und ich bin dann eher recht früh in die Klinik gekommen, unter natürlich dem Eindruck der stationären schweren Verläufe hier, weil ich mir Sorgen gemacht habe. Und tatsächlich konnte man dann im Röntgenbild eine schwere Lungenentzündung nachweisen. Ich war zu dem Zeitpunkt 33 Jahre alt, also sehr jung für so einen schweren Verlauf. Die Lungenentzündung hat sich dann sehr stark ausgebreitet und schon am ersten Tag des stationären Aufenthaltes, 3 Tage nach der Infektion, musste man mich auf die Intensivstation verlegen zur Beatmung, Maskenbeatmung und Sekretabsaugung und weiteren intensivmedizinischen Maßnahmen. Also es war definitiv ein sehr schwerer Verlauf, auch ein lebensgefährlicher Verlauf bei der ersten Infektion noch ohne Impfung.
Wie lange hat die Genesung dann gedauert?
Naja, das war so ungefähr 10 Tage hat die Akutgenesung gedauert. Und das war ja wirklich die schwierigste Zeit der Pandemie, die zweite Welle mit den höchsten Patientenzahlen und den höchsten anteilig schweren Verläufen, die wir gesehen haben, auch mit den sehr hohen Todesfallzahlen, sodass ich nicht so viel Zeit hatte, mich wirklich auszukurieren. Nach 2 Wochen war ich wieder hier auf Station und habe weitergearbeitet, weil das war eine absolute Ausnahmezeit hier. Das ging nicht, dass man da zu Hause sitzt und sich auskuriert. Das war einfach nicht möglich.
Also ich stelle mir vor, Sie sind Arzt, Sie wissen, was da alles passieren kann. Hat dieses eigene Erleben Ihren Blick auf die Krankheit auch noch mal geschärft?
Sicherlich, also davon kann sich niemand freimachen. Eigentlich hatten wir aber bis zu dem Zeitpunkt auch schon so viele so schwere Fälle und Verläufe hier gesehen, dass ich das nicht gebraucht hätte, würde man meinen. Aber nachdem man das selbst so erlebt hat und eben auch quasi mit sich selbst einen sehr jungen Patienten erlebt hat, der so schwer betroffen war, hat man natürlich das dann noch ernster genommen und darauf Acht gelegt, weiter gute Aufklärung zu betreiben. Und zu dem Zeitpunkt hat sich so etwas durchgesetzt in der Bevölkerung, das Wissen, dass es vor allem eine Erkrankung der Älteren und junge Menschen sind davon gar nicht so schwer betroffen. Da musste man doch ein bisschen mehr Aufklärung betreiben. Und das war dann auch mein Ziel, dass auch Menschen unter 50 hier auf der Station liegen, mit schweren und lebensgefährlichen Verläufen zu dem Zeitpunkt, muss man sagen. Ja, also heutzutage ist das definitiv die absolute Ausnahme.
Ist denn irgendwas bei Ihnen geblieben? Also irgendeine Folgeerscheinung, dass Sie schlecht Luft kriegen oder dass Sie Atemlosigkeit erleben?
Nein, glücklicherweise nicht. Jetzt so im Rückblick glaube ich, dass die ersten, sagen wir mal, 4 Wochen nach erneutem Start in der Klinik ein bisschen nebulös im Kopf sind. Also kann aber auch natürlich an der absoluten Belastungssituation, Ausnahmesituation in der Klinik liegen. Aber jetzt bleibende Schäden habe ich nicht.
Hagen Leuteritz schreibt uns von einem epileptischen Anfall, den er nach Corona gehabt hat. Ich bin 56 Jahre alt, schreibt er, und war vom 25.10. bis zum 30.10., also 5 Tage letzte Woche, an Corona erkrankt. Am 31.10. erlitt ich auf einer Fahrradtour ohne Vorwarnung zum ersten Mal in meinem Leben einen, Zitat, generalisierten tonisch-klinischen epileptischen Anfall und wurde in die Notaufnahme eingeliefert. Die Diagnostik war unauffällig und als Ursache wurde am 1. akut symptomatisch bei abklingender Covid-19-Erkrankung angegeben. Sind Ihnen aus Ihrer Praxis ähnliche Fälle bekannt, Herr Cilic? Epileptischer Anfall nach Corona.
Also zu den häufigsten neurologischen Störungen gehört das nicht, aber es ist definitiv auch in der Praxis bei uns bekannt, dass solche Dinge passieren können. Und die Krampfschwelle, bei der es zu epileptischen Anfällen kommt, ist ja in Phasen von Infektion auch herabgesetzt. Das heißt, da kommen dann verschiedene Dinge zusammen. Zum einen eine herabgesetzte Krampfschwelle, zum anderen dann auch unmittelbar nach der Phase der Erholung von der akuten Phase von Covid. Es ist noch eine persistierende, also weiter vor sich hinschwelende Entzündungsreaktion im Körper da. Dann kann es dazu kommen, dass es zu einem generalisierten epileptischen Anfall kommt. Also da müsste man definitiv nochmal spezialärztlich, fachärztlich, neurologisch nachgucken, ausgiebig untersuchen, ob es neurologische Herzzeichen gibt, Ausfälle gibt und auch eine Bildgebung machen. Denn die Sorge wäre, dass es quasi auch im Gehirn nachweisbar einen entzündlichen Herd geben könnte. Eine andere alternative Überlegung, differenzialdiagnostisch, wäre, ob sich unter dieser Covid-Infektion eine vorbestehende neurologische Erkrankung demaskiert hat. Auch das kommt häufig vor.
Also auf jeden Fall dranbleiben.
Genau, genau.
Franziska schreibt, ich bin in der 16. Woche schwanger, bin dreimal geimpft, einmal war ich an Corona erkrankt, das ist aber länger als ein Jahr her. Soll ich mich vorsorglich jetzt während der Schwangerschaft noch einmal impfen lassen? 16.
Also,
Woche.
Ja, es ist gerade bei Schwangeren ist es wichtig, dass sie eine vollständige Impfserie haben, aber das ist natürlich im besten Fall vor der Schwangerschaft schon abgeschlossen. Und mit ihrem bestehenden Impfschutz mache ich mir keine Sorgen, dass sie jetzt ein erhöhtes Abortrisiko oder ein erhöhtes Risiko von einem schweren Verlauf hat. Das ist sicherlich ausreichend. Innerhalb der Schwangerschaft wäre ich zurückhaltend, wenn es schon eine bestehende Basisimmunisierung gibt. Ansonsten sollte man das individuell mit dem Gynäkologen oder mit dem Hausarzt besprechen, ob noch in der Schwangerschaft eine Impfung erfolgen soll. In den meisten Fällen ist das nicht nötig. Wenn eine Impfung dann gemacht werden sollte, weil es noch keine vollständige Impfserie gibt, dann erst ab dem zweiten Trimenon.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit dem Lungenfacharzt Dr. Cihan Çelik vom Klinikum Darmstadt und Angelika Trappe in Süderholz bei Greifswald hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen, Frau Trappe.
Hallo, guten Morgen.
Grüße Sie. Wie geht's Ihnen?
Mir geht es gut. Die Sonne scheint.
Ja. Sie sind mehrfach geimpft?
5-mal. Das letzte Mal im September letzten Jahres. Mhm. Genau. Und mein Hausarzt meinte, es wird reichen. Ich bräuchte nicht nochmal. Mhm. Und da bin ich unsicher.
Was macht Sie unsicher?
Ja, ob das wirklich so stimmt. Ich bin 73, habe zwar keine einschlägigen Vorerkrankungen, aber bin rechtliche Betreuerin und halte mich auch schon mal in Altenheimen auf und habe nicht so viel Kontakt zu Menschen. Also ich lebe hier sehr ländlich und muss leider mit dem Auto unterwegs sein, weil es hier gar keine anderen Möglichkeiten gibt. Aber hier so, ich bin erst seit knapp 2 Monaten hier oben. Ich komme aus Hannover. Man trägt hier nicht Maske. Es ist ein Exot, wenn Sie hier mit der Maske im Supermarkt rumlaufen. Also von daher bin ich eben auch von daher noch ein bisschen unsicher oder sehr unsicher.
Mhm. Herr Çelik.
Frau Trappe, guten Morgen. Hatten Sie denn dieses Jahr schon oder seit der Impfung auch die Infektion, also Kontakt
nein,
zu dem Virus?
Nicht.
Also der letzte Kontakt.
Nichts gemerkt, jedenfalls, nein. Mhm.
Genau. Also der letzte Kontakt war tatsächlich die Impfung im September letzten Jahres, über ein Jahr her.
Genau.
Genau. Also natürlich klingt das erstmal viel, dass Sie schon 5 Impfungen hatten. Vielleicht hatten Sie auch noch mal Kontakt zum Virus. Aber wenn der letzte Kontakt so lange her ist, ist die Abwehr gegenüber die Infektion schon herabgesetzt. Wenn man auch 73 ist. Von daher würde man nach den aktuellen Empfehlungen Ihnen schon eine Auffrischimpfung anbieten. Das ist wahrscheinlich so, dass Sie, was schwere Verläufe angeht, jetzt nicht so viel messbar davon profitieren. Also ich kann auch Ihren Hausarzt verstehen, der sagt, das ist ein stabiler Schutz. Aber Sie würden wahrscheinlich schon messbar einen gewissen Infektionsschutz jetzt vor dem Herbst erhalten durch eine erneute Auffrischung. Daher würde man das Ihnen empfehlen.
Gut, prima. Dankeschön.
Ich habe noch eine Frage, Frau Trappe, weil Sie gesagt haben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Sie sind Betreuerin und auch gelegentlich in Seniorenheimen.
Genau, ich bin ehrenamtliche rechtliche Betreuerin, ja.
Es gab ja zur Corona-Zeit wirklich erschütternde Szenen in Krankenhäusern, aber eben auch in Seniorenheimen, weil Besucher nicht zu ihren Angehörigen durften und Menschen da Mutterseelen allein gestorben sind. Wobei man ja sicherlich immer dazu sagen muss, dass das ja die Zeit einer großen Unsicherheit war und man es deshalb mit dem Schutz und den Regeln vielleicht manchmal übertrieben hat. Was erleben Sie heute so im Seniorenheim? Wie geschützt oder nicht geschützt sind die Menschen dort? Und welche Regeln gibt es?
Ganz locker gesagt, momentan sehe ich da überhaupt gar keine Maßnahmen. So, also ganz normal, als wäre nichts.
Herr Çelik, ist das ratsam zu sagen, wir tun jetzt mal so, als wäre nichts? Oder wie sollten sich die Pflege- und Seniorenheime vorbereiten auf eine mögliche Welle, ohne Panik zu machen?
Ja, also Wir haben bei uns in der Klinik ganz pragmatisch Regeln aufgestellt, die unsere absoluten Risikobereiche schützen. Das heißt, Patienten mit Immunerkrankungen, die immunschwach sind, beispielsweise unsere onkologische Station, unsere Lungenstation, Station, wo sehr viele ältere Menschen sind oder eben auch Atemwegserkrankungen haben, die werden besonders geschützt. So zum Beispiel, dass die Menschen, die zu Besuch kommen, Maske tragen müssen. Auch das Personal trägt Maske beim Patientenkontakt und auch die Besuchsregelungen sind etwas eingeschränkt. Also wir möchten so ein bisschen den Kontakt ein bisschen runterfahren auf den Stationen, dass nicht so viel Besuchsverkehr auf die Station stattfindet. Und momentan können wir das noch leisten, indem wir wirklich die vulnerablen Bereiche nur schützen und der Rest des Klinikums ist recht frei. Das wird sich aber ändern, wenn wir merken, dass die Zahlen wieder hochgehen. Also es ist ja jetzt quasi auch ein bisschen eine neue Erfahrung, die wir machen, so postpandemisch. Welche Maßnahmen sind zu viel, welche sind zu wenig? Wir müssen erstmal quasi ein Rezept dafür finden. Ich denke, für die Seniorenheime, die müssen gut im Auge behalten, ähnlich wie wir, wie die Infektionszahlen sich entwickeln und entsprechend ihre Konsequenzen ziehen. So mit der Gießkanne für alle dieselbe Regelung, das ist momentan der Situation nicht mehr angemessen, nicht wie damals in der Pandemie.
Frau Trappe, vielen Dank für Ihren
Anruf. Ich danke auch. Jo, machen Sie es gut.
Gerne. Sie auch. Tschüss. Und wir gehen nach Bayreuth oder in die Nähe von Bayreuth zu Stefan Frey. Guten Morgen, Herr Frey.
Guten Morgen.
Ihre Frage.
Ja, erstmal eine Anregung zum Maske tragen. Also gehört zu einer vulnerablen Gruppe und wenn ich jetzt zum Einkaufen eine Maske trage, ich werde schief angeschaut, als wenn ich jetzt derjenige bin, der infektiös ist und nicht mich schützen will. Offenbar ist das Masketragen aus der Mode geraten. Bei meiner Frau ist es ähnlich, die mich schützen will und sich nicht angesteckt werden will, die wird auch schief angeguckt. Aber jetzt die Frage, die konkrete, ich bin dreimal geimpft, aber schon länger als ein Jahr her, hatte auch zweimal Corona und seitdem ist jetzt leider bei mir ein Darmtumor aufgetreten, bin jetzt in der zweiten Phase, also bekomme Chemotherapie, kann man währenddessen impfen?
Herr Frey, Sie machen zunächst einmal zur ersten Frage oder Aussage auf ein sehr wichtiges Thema aufmerksam, und zwar, dass Menschen schräg angeguckt werden, weil sie sich selbst und andere schützen. Das kann natürlich nicht sein. Da müssen wir auch in der Öffentlichkeit auch klar machen, dass die Menschen, die mit Maske rausgehen oder in den Supermarkt gehen, oft natürlich sich was dabei denken und einen Grund dafür auch haben. Und niemand sollte schräg angeguckt werden dafür, dass er sich selbst und andere schützt vor einem Krankheitserreger. Also davon müssen wir weg. Hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass die Leute ein bisschen überdrüssig sind, aber genau. Das geht nicht. Da haben Sie definitiv recht. Und dafür hatte ich auch mich schon öffentlich ausgesprochen. Das stimme ich Ihnen zu. Ihre Frage mit einer aktiven Krebserkrankung, der aktiven neoplastischen Krankheit, haben Sie natürlich auch eine Erkrankung, die Sie in die Risikogruppe für einen schweren Verlauf stellt, für die eine Auffrischungsimpfung empfohlen ist, und zwar im Abstand zu 12 Monaten zum letzten Kontakt. Und man muss sagen, je nachdem, welche Chemotherapie Sie erhalten, kann da auch nochmal verkürzt und variiert werden. Okay. Man sollte mindestens 4 Wochen Impfabstand einhalten zur letzten, aber das müssten Sie mit dem Onkologen besprechen, denn es ist sehr unterschiedlich von Chemotherapeutikum zu Chemotherapeutikum, welche Regeln dafür gelten. Auch die Immunschwächung durch Chemotherapie ist ja sehr unterschiedlich, je nachdem, welche Therapie Sie erhalten. Aber generell gesagt, gelten Sie als Risikopatient mit der aktiven Krebserkrankung und sollten regelmäßig Auffrischimpfungen erhalten.
Das heißt also, trotz der Chemotherapie, die ich jetzt erhalte, also das ist Oxaliplatin und 5-FU oder so heißt das, da kann ich mich impfen lassen.
Sie können sich impfen lassen. Und wie genau, nach welchem Schema, wie das zeitlich einsortiert werden sollte, das müssten Sie mit Ihrem Onkologen besprechen.
Gut. Und Grippe kann ich dann auch impfen lassen, das ist auch kein Problem.
Genau.
Ja,
gut.
Ja, das ist, da danke ich mich für die Antwort. Ja.
Ich danke Ihnen für den Anruf.
Dankeschön,
Stefan Frey. Und nochmal zu Grippe und Corona, Herr Czelik. Um herauszufinden, ob ich mir nun Grippe oder Corona eingefangen habe, kann ich mich testen lassen. Zumindest auf Corona. Sind diese alten Tests noch brauchbar? Wir haben die ja alle noch im Schrank.
Ja, wenn Sie auf die Packung gucken und schauen, ob sie noch haltbar sind, dann sind sie tatsächlich noch brauchbar. Also sie schlagen an. Allerdings muss man eine Sache beachten. Und zwar, während wir ganz zu Beginn der Pandemie mit geringer Immunität schon ein, zwei Tage vor Beginn der Symptome eine hohe Viruslast hatten, also noch bevor man Symptome hatte, wäre dieser Test oder ist dieser Test positiv ausgefallen, ist das jetzt ein bisschen anders. Jetzt ist es so, dass viele Corona-Patienten erst zwei, drei Tage, nachdem die Symptome begonnen haben, erst bei den Schnelltests positiv anschlagen. Denn die Viruslast steigt erst quasi nach dem Beginn der Symptome auf den Höhepunkt. Also es reicht nicht, wenn man Symptome hat, einen Schnelltest zu machen und wenn der negativ ist, ist Covid vom Tisch, sondern es lohnt sich durchaus, wenn man es wissen möchte, zwei, drei Tage nach Beginn auch nochmal zu testen, um zu gucken, ob es immer noch negativ ist.
Wie streng muss ich denn sein beim Haltbarkeitsdatum? Also beim Joghurt kann man ja schon mal zwei Wochen lang pfuschen und dann ist er immer noch lecker. Wie ist das beim Corona-Test?
Also generell gilt, wenn der abgelaufen ist, kann man das nicht wirklich belasten. Aber man kann sagen, falsch negative Tests sind häufiger als falsch positive. Also wenn man einen abgelaufenen hat und der schlägt positiv an und man hat auch Symptome und wiederholt den Test auch vielleicht nochmal und er ist wieder positiv, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass es tatsächlich positiv ist. Andersrum, wenn der negativ bleibt und abgelaufen ist, dann kann man nicht sicher ausschließen, dass es vielleicht nicht doch Covid ist.
Die Erkältungssaison hat begonnen und deshalb reden wir heute darüber, was uns möglicherweise im Herbst erwartet und wie wir uns schützen können vor Corona, vor Grippe. Rücksicht nehmen bedeutet wieder Maske tragen und Abstand halten, Herr Czelik?
Rücksicht nehmen bedeutet, wir hatten ja eben gerade auch schon eine Höreranfrage oder einen Bericht, dass man schräg angeguckt wird, wenn man mit der Maske sich schützen möchte. Das geht natürlich gar nicht. Das gehört auch zur Rücksichtnahme dazu, dass wir wissen, dass es Menschen unter uns gibt, die immer noch von schweren Verläufen durch Covid stark gefährdet sind. Und diese Menschen können sich auch teilweise durch Impfungen nicht ausreichend schützen. Für diese Menschen ist die Vermeidung einer erneuten Infektion äußerst wichtig. Und gerade in Phasen wie jetzt, wo die Infektionszahlen hochgehen, müssen sich diese Menschen eben anderweitig schützen. Und das bedeutet oft eben auch Maske tragen oder vielleicht auch die Kontakte etwas zu reduzieren. Und wir müssen wissen, gesellschaftlich, dass jetzt diese Krankheit unter uns ist und nicht jeder sich auf dieselbe Art gut schützen kann. Von daher ist das wichtig für den großen Anteil der Menschen, die etwas jünger sind und gut immunisiert sind. Die brauchen keine Angst haben jetzt bei der öffentlichen Bewegung, aber auch die müssen Rücksicht nehmen. Und wenn es bedeutet, zu tolerieren, dass es Menschen unter uns gibt, die sich selbst schützen müssen.
Das Rücksicht nehmen nicht jedermanns Sache ist, das haben wir hinreichend erlebt. Wie sind Ihre Gespräche mit Impfgegnern und Kritikerinnen verlaufen? Die gab es und gibt es ja nach wie vor, dass Menschen sagen, ich lasse mich nicht impfen.
Ja, richtig. Aber der Großteil dieser Menschen, dieser Gespräche führe ich ja hier auf einer Covid-Station, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Von daher ist da oft doch im sehr überwiegenden Maß, wenn die Menschen mit symptomatischen Verläufen in der Klinik sind, auch eine große Krankheitseinsicht da. Und gerade in den letzten Wellen zuvor, da war das Impfen ja noch ein größeres Thema, auch auf Stationen, vor allem, weil es auch viele schwere Verläufe dann waren bei den ungeimpften Patienten. Da war es in erster Linie keine komplizierten Gespräche. Manchmal gab es da auch Ausnahmen, wo man quasi auch schon mit schwerstem Verlauf und sauerstoffbedürftig im Bett lag und trotzdem daran festgehalten hat, dass es die richtige Entscheidung war, sich nicht dagegen impfen zu lassen, auch wenn man ein Risikopatient war. Aber gut, ich erkläre das, wie die Lage ist, wie man sich hätte schützen können. Und wenn der Patient anderer Meinung ist, dann ist das eben so.
Viele sind unsicher, ob sie eine Erkältung haben, eine Grippe oder Corona. Und dazu gibt es eine Meldung der Zeit. Wer derzeit hustet und schnieft, hat mit großer Wahrscheinlichkeit Corona, schreibt die Zeit unter Berufung auf das Robert-Koch-Institut. Wie ist da Ihre Einschätzung?
Ja, so verkürzt kann man das fast schon sagen, aber ich würde es jetzt nicht ganz so klar, ganz so deutlich formulieren, denn das Robert-Koch-Institut erfasst ja durch Sentinel-Praxen, also durch eingeschickte Proben, woran erkranken denn die Menschen, die Atemwegsinfektionen momentan haben. Und jetzt für die 43. Meldewoche, nur mal so, dass man so die Relation im Kopf hat, gab es 17.200 Covid-Fälle, die eingeschickt worden sind, und 213 Influenza-Fälle. Also ob es jetzt Influenza oder Covid ist, wenn man jetzt solche Symptome hat, ist recht klar, es ist eher Covid. Auf der anderen Seite gibt es ja noch die Rhinoviren, die sind ungefähr, halten sie sich mit Covid die Waage. Also das ist ein banaler Erkältungserreger, die Rhinoviren in den meisten Fällen. Von daher, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der mit Erkältungssymptomen kommt, dann weiß ich, es ist entweder das Rhinovirus oder Covid-19. Wenn es eher etwas schwerer verläuft, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit Covid-19.
Verunsichert ist auch Beate Tschikowski. Sie schreibt uns, ich habe seit Donnerstag wieder eine Erkältung, Grippe oder was auch immer. Es fing mit Halsschmerzen an, jetzt habe ich die Nase zu, kopfdicht. Es fühlt sich an wie immer, wenn ich krank bin, schlapp, müde. Der Corona-Test war negativ. Ich kann noch riechen und schmecken. Eine Grippeimpfung hatte ich vor einer Woche. Jetzt bin ich unsicher. Kann das auch Corona sein? Und wie kriege ich das raus? Ich würde ungerne meinen Mann anstecken, den ich schon ausquartiert habe.
Da wären wir wieder bei der Rücksicht, sehr rücksichtsvoll tatsächlich, den Mann auszuquartieren. Aber ja, es ist natürlich so eine Konstellation, wo man sagen muss, dass das Nachweisen des Virus nicht mehr so einfach ist. Vor allem, weil die immunisierten Patienten, da wirken die Schnelltests, sprechen erst später an. Das heißt, es reicht nicht, wenn die Symptome angefangen haben, einen Schnelltest zu machen, der negativ ist, sondern man sollte das auch nochmal nachtesten, 2, 3 Tage, nachdem die Symptome begonnen hatten, ist bei Geimpften und Immunisierten erst der Höhepunkt der Viruslast erreicht. Von daher sollte man da nochmal nachtesten. Rein statistisch gesehen muss man sagen, ist es jetzt entweder das Rhinovirus, das das hervorruft, oder Covid-19. Ich würde empfehlen, rücksichtsvoll miteinander umzugehen, Maske zu tragen, sich etwas entfernt zu halten, vielleicht in anderen Zimmern zu schlafen und wie gesagt, nach 2, 3 Tagen nochmal mit dem Covid-Test nachzutesten.
Frau Tschikowski, danke für Ihre Mail. Grüße an den ausquartierten Mann. Astrid Ahlers aus Suhl fragt: Bringen Nasensprays etwas zur Vorbeugung, zum Beispiel im ÖPNV? Und sind antivirale Mundspülungen sinnvoll bei Erkrankungen, um die Virenlast zu verringern? Nasenspray, antivirale Mundspülungen.
Also die Idee klingt natürlich sehr einleuchtend, mit antiviralen Nasensprays und antiviralen Mundspülungen dafür zu sorgen, dass entweder das Virus gar nicht erst Fuß fassen kann über die Hauptinfektionswege, also Nasenrachenraum, oder dass, wenn das Virus schon da ist, man es in der Konzentration quasi reduzieren kann mit diesen Mundspülungen. Aber es gibt keine aussagekräftigen Studien dafür. Und das ist auch ein Beispiel für die vielen Mittel, die es während der Pandemie gab, die kurzzeitig auch hochgejubelt worden sind. Da gab es dann die ersten Expertenmeinungen dazu, dass es doch eine gute Idee ist und dass man das machen könnte. Aber schlussendlich gab es dafür in Studien keinen ausreichenden Beweis, dass das tatsächlich funktioniert. Wir wissen weiterhin, dass gegen den Infektionsschutz am Ende nur überzeugend die Masken helfen und zu einem bestimmten Teil zum Infektionsschutz auch eine frische Impfung. Aber diese antiviralen Mundspüllösungen und Nasensprays haben leider keinen aussagekräftigen Studienhintergrund.
Sven Mons fragt: Wie sind die aktuellsten Statistiken zur Anzahl der Long-Covid-Fälle in Prozent von allen Covid-Infizierten?
Eine sehr gute Frage, die allerdings extrem weit auseinandergeht, die Antwort. Also weltweit schätzt man es auf zwischen 6 und 15%, was Long-Covid-Betroffene angeht. Also das Risiko, Long-Covid zu bekommen nach einer Covid-Infektion, ist zwischen 6 und 15%. Es kommt sehr darauf an, was man tatsächlich einbezieht als Long-Covid-Symptom. Es kommt sehr darauf an, wie man das erfragt? Also sagt man, gibt man einfach nur Patientenfragebögen oder untersucht man die Patienten tatsächlich? Wie sind die Fragen formuliert? Das ist sehr wichtig. Aber man kann auch sagen, das ist eine sehr interessante Daten aus Großbritannien waren das, dass von der Delta-Variante, da gab es noch 10,8% Long-Covid-Patienten und bei der Omikron-Variante hat sich das halbiert auf 4,5%. Also auch das scheint eine Rolle dabei zu spielen. Mhm. Und man muss auch dazu sagen, diese postinfektiösen Beschwerden nach einer schweren Atemwegserkrankung, das gibt es nicht nur bei Covid, das gibt es auch bei anderen Erregern, bei anderen Infektionen. Ganz berühmt ist ja das Epstein-Barr-Virus, aber auch bestimmte Herpesviren. Das Prinzip ist nicht gänzlich neu, aber natürlich ist eine weltweite Pandemie, in der sich ganz viele Menschen plötzlich anstecken, von allein zahlenmäßig so beeindruckend, dass Long-Covid definitiv das größte dieser Probleme momentan ist.
Sven Muniz hat drei Fragen zu Long-Covid. Die erste haben wir gerade geklärt. Zweite Frage, gibt es Long-Covid-Risikogruppen?
Ja, die gibt es. Das ist so ähnlich wie bei Autoimmunerkrankungen, muss man sagen. Es gibt eine höhere Anzahl beim weiblichen Geschlecht. Auch jüngere Frauen sind davon stärker betroffen. Und ansonsten hat das was damit zu tun, wie schwer der Akutverlauf ist. Also Menschen, die einen schweren Covid-Verlauf hatten, die sind häufiger von Long-Covid betroffen. Und da gibt es auch verschiedene Subgruppen der Long-Covid-Patienten. Also Menschen, die mehr an den Nachfolgen der Infektion leiden, Menschen, die durch Verschlechterungen ihrer Grunderkrankungen leiden. Und das ist die zweite Risikogruppe, also Menschen mit schweren Grunderkrankungen. Und es gibt Menschen, die eine Einschränkung ihrer Alltagsfähigkeiten erleben, subjektiv, ohne dass man das wirklich messen kann. Aber was die Risikogruppen angeht, muss man sagen, eher jüngere Menschen als die Alten und eher das weibliche Geschlecht und eher Menschen mit Grunderkrankungen, die das Immunsystem betreffen.
Dritte Frage von Sven Muniz. Schützt die Impfung vor Long-Covid? Die Frage ist dahingehend für mich besonders interessant, schreibt er, ob man sich gegen Long-Covid anders schützen muss als gegen einen schweren Covid-Verlauf, weil zum Beispiel Impfung nicht vor Long-Covid schützt.
Ja, das ist immer noch Gegenstand der Forschung. Das ist nicht ausreichend geklärt. Wir können das immer noch nicht beantworten, ob Impfung tatsächlich effektiv gegen Long-Covid schützt. Es gibt dafür Hinweise in einigen Studien, dass es schützen könnte. Es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass es keinen Effekt hat. Also, dass es zwar sehr gut gegen schwere Verläufe schützt, aber eben nicht gegenüber diesem langwierigen Long-Covid-Verlauf. Das ist nicht geklärt.
Herr Cilic, welche Begleiterscheinungen sind eigentlich damit verbunden mit Long-Covid?
Also Long-Covid ist ja ein Sammelbegriff für ein ganzes Bild, ganz buntes Bild von verschiedenen Symptomen, die nach der Covid-Infektion auftreten können. Und genauer gesagt, es ist ja Post-Covid und Long-Covid, das wird zusammengefasst. Wir sprechen meistens von Long-Covid und sprechen dann davon, wenn es 12 Wochen nach der Infektion immer noch Symptome gibt. Und die sind meist sehr unspezifisch, also Konzentrationsstörungen, Fatigue, also eine Müdigkeit, ein Herabsetzen der Belastbarkeit, das auch im Alltag einschränkt, bis hin aber zu tatsächlichen manifesten Organschäden, Thrombosen. Das wird alles damit zusammengefasst. Und ich glaube, die Diskussion und die Gespräche über Long-Covid leiden auch immer darunter, dass man so viele Krankheitsentitäten und Symptome mit einem Begriff zusammenfasst und dann versucht, einfache Präsentationen zu finden. Also ist das jetzt eher organische Ursache oder ist das psychosomatisch? Da ist die Diskussion und die Lösung eben nicht so einfach, weil es so ein buntes Bild ist.
Also es bleibt immer noch rätselhaft und man wartet darauf, dass irgendwann eine klarere Diagnose erfolgen kann?
Ich denke, man muss vor allem klar machen, dass darunter eben alles Mögliche zusammengefasst wird und man nicht sagen kann, also die öffentliche Diskussion leidet ein bisschen daran, dass die einen sagen möchten, das ist psychosomatisch und das ist gar nicht echt und die anderen sagen, das ist 100% in jedem Fall immer mit einem Organschaden verbunden und so einfach ist es eben nicht. Also es gibt eindeutig belegte Organschäden bei Long-Covid-Patienten, bei vielen, bei bestimmten Symptomen Symptomen und Erkrankungen. Und es ist auch eindeutig belegt, dass Menschen mit bereits bestehenden psychiatrischen, psychosomatischen Erkrankungen häufiger an Long-Covid-Symptomen leiden. Das heißt nicht, dass diese Leiden nicht echt sind. Das heißt nur, dass es eben eine starke psychische Komponente und auch eine Belastungssituation bedeutet, an dieser Infektion zu leiden und dass die Erkrankung eben auch bestehende psychische Erkrankung auch nochmal verschlechtern kann. Mhm. Beispielsweise gibt es aus Frankreich eine interessante Studie, die zeigt, dass Menschen, die wissen, dass sie an Covid erkrankt waren, sehr viel häufiger auch an Long-Covid erkranken, während Menschen, die Covid hatten, es aber nie wussten, und das hat man dann im Blut festgestellt, seltener an Long-Covid erkranken. Also da gibt es sicher auch diese Komponente, aber die Antwort ist nicht einfach. Die Organschäden bei Long-Covid-Patienten sind definitiv eben auch bestätigt.
Stefan Janni ruft uns an aus Stuttgart. Guten Morgen, Herr Janni.
Guten Morgen. Folgendes, ich hatte letztes Jahr im November Covid und hören Sie mich?
Ja.
Und war für insgesamt 2 Wochen krankgeschrieben, habe aber dann früher wieder zum Arbeiten angefangen und bin danach 3-mal krank geworden. Mhm. 2-mal richtig die Grippe, dann 1-mal auch eher eine Darmerkrankung und was dabei noch kam, war, dass es mir auch, also gerade der Januar, Februar bis in März hinein, also wenn ich am Laufen war, einkaufen oder irgendwas gemacht habe, dass ich auf einmal schwach geworden bin. Also ich dachte, ich schwebe über die Erde, beziehungsweise ich konnte nicht mehr. Ich musste mich hinsetzen, musste mich auch abholen lassen mal oder mir Sachen tragen lassen. Ich habe das jetzt immer wieder gehabt, zwar weniger häufig. Ich habe das auch in der Arbeit gemerkt, dann habe ich das einfach so, jetzt kommt wieder mein alter Bekannter. Mhm. Also ich habe das einfach nur voll auch begleitet. Ja. Mhm. Am Anfang war ich sehr verunsichert, muss ich auch sagen. Jetzt haben wir wieder Covid, also wir sind jetzt wieder krank. Mhm. Und was auch noch war, dass natürlich auch, was ich gemerkt habe, dass einfach so das Kurzzeitgedächtnis ab und zu nicht so doll war. Ne? Also, dass ich manchmal Leute nicht gleich erkannt habe. Und ich habe gemerkt, seitdem ich letztes Jahr Covid habe, irgendwie komme ich manchmal nicht so richtig auf die Beine. Ne? Also ich bin immer schneller erschöpft als, ja, ich mache die Arbeit, das ist ja auch das, du musst die Arbeit machen, du hast das Ziel, das machst du und da merkst du es nicht. Aber du merkst es dann, wenn du wieder los.
Wenn die Arbeit vorbei ist, dann fühlt man sich noch erschöpfter. Ne?
Mhm. Und dann möchte ich am liebsten die Tür hinter mir zuknallen, alles. Ich möchte auch, ich brauche keine Leute um mich. Mhm. Was noch dazu kommt, ist, dass wenn ich dann wirklich wieder in einer ruhigen Umgebung bin, ich bin arbeite im Forst zum Beispiel, dann geht es mir gut dabei. Mhm.
Also ja. Ruhe tut Ihnen gut. Wenn
Ruhe
Sie,
tut mir gut.
Ja.
Was ich auch gemacht habe, sind Morgenübungen. Das ist ganz wichtig, also Bewegung, das ist etwas Yoga, das ist etwas Eurythmie, das ist Gymnastik, Bodengymnastik, die habe ich jetzt in letzter Zeit nachgelassen. Und wir waren, also das sind einfach so Sachen, wo ich merke, das tut mir gut.
Ja. Herr Janni, wenn ich das zusammenfasse, was Sie uns erzählen, dann ist wahrscheinlich Ihre Frage an Herrn Dr. Celik, was Sie jetzt machen können.
Ja, was ich jetzt machen kann, gerade genau diese, ja. Auch diese, immer wieder diese Erschöpfungszustände.
Ja, ja. Ist alles klar geworden. Geben Sie Herrn Celik die Möglichkeit, darauf zu antworten, bitte. Dankeschön, Herr Janni.
Ja. Also, Herr Janni, das klingt erstmal super, wie Sie damit umgehen, denn Sie beschreiben tatsächlich so die häufigsten Symptome, die von Patienten wirklich beschrieben werden, was das Long-Covid-Syndrom ausmacht. Also eine Müdigkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, verminderte Belastbarkeit, körperlich als auch geistig und interessanterweise auch Darmbeschwerden. Das wird auch häufig berichtet, weil das Mikrobiom, also die bakterielle Ausstattung des Darms, auch durch eine Covid-Erkrankung stark gestört wird. Daher kommt das auch häufig vor, dass es zu Darminfektionen in der danach kommen kann. Wichtig ist, dass Sie eine gute ärztliche Betreuung dabei haben. Also mit dem, was Sie schon geschildert haben, was Ihnen gut tut, das ist quasi schon das, was in der Leitlinie auch empfohlen wird, und zwar zur Aktivität anleiten, keine übermäßige Schonung, schon eine Mobilisierung. Aber vor allem ist es wichtig, dass ein Arzt Sie betreut und bei gewissen Warnzeichen sagt, das geht jetzt zu lange, diese Symptome sind zu stark, da gibt es keine Besserung, deshalb müssen wir Sie fachärztlich vorstellen. Das müssen Sie quasi mit ihrem Hausarzt in den meisten Fällen, der quasi ihr Leiter in dieser Situation sein sollte, besprechen, dass wenn Warnzeichen auftreten, das jetzt schon länger geht, man sagt, jetzt schicken wir sie nochmal zu einer Laborkontrolle oder wir machen einen Lungenfunktionstest und gehen nochmal Organsystem für Organsystem durch. Wo könnte eine tatsächlich manifeste Organschädigung vorliegen? Generell ist dazu zu sagen, dass die Prognose ja sehr gut ist. Also bei den allermeisten Menschen mit Long-Covid-Symptomen, wie Sie sie beschreiben, geht das nach ein paar Wochen und Monaten einfach weg und verschwindet. Aber es gibt eben eine Prozentzahl der Menschen, bei denen das auch nach über einem Jahr noch persistiert, immer noch da ist. Und da muss man fachärztlich nochmal überprüfen, zum einen, um andere Erkrankungen zu erkennen, die vorliegen könnten, und zum anderen eben diese Organschäden nachzuweisen.
Herr Janni, vielen Dank für den Anruf aus Stuttgart. Ich hoffe, das hat Ihnen geholfen. Erika Behnsen fragt per Mail, was ist der Grund für die Empfehlung der Ständigen Impfkommission, nach der letzten Impfung 12 Monate bis zur nächsten Impfung zu warten? Also warum ein Jahr warten?
Das liegt daran, weil man für die ersten 12 Monate nach dem letzten Kontakt von einem ausreichend guten Schutz gegenüber schweren Erkrankungen ausgeht, der jetzt durch eine zusätzliche Impfung, eine frühere Impfung nicht relevant messbar erhöht werden kann. Also man ist gut genug geschützt. Und das ist auch keine lineare Steigerung der Wirksamkeit. Je öfter man sich impft, desto weiter geht der Schutz immer weiter hoch, sondern ab einer gewissen Schutzschwelle, ab einem gewissen Schutz geht es einfach nicht mehr besser. Und wir wissen, dass es nach kurzzeitig für wenige Wochen einen gewissen erhöhten Infektionsschutz nach einer Impfung gibt, also nicht vor dem schweren Verlauf, sondern vor der bloßen Infektion auch einen Schutz gibt, aber der lässt sehr schnell nach. Und nur um diesen Schutz zu haben, sehr engmaschiger zu impfen, macht keinen Sinn. Da stimmt das Risiko-Nutzen-Verhältnis nicht mehr. Daher hat sich die STIKO für dieses Schema entschieden, was auch Sinn macht.
Hartmut Höbel ruft uns an aus Potsdam. Guten Morgen, Herr Höbel.
Guten Morgen.
Wie schaut's aus bei Ihnen?
Normal. Sind Sonne Sie gesund? Scheint, blauer Himmel. Ja.
Klingt gesund. Ihre Frage.
Ja, und zwar wollte ich noch mal was fragen zu den Corona-Schnell- bzw. Selbsttests und in Bezug auf die Durchführung des Abstrichs. Weil diese Senkrechte in der Nase rumpuppeln da, halte ich für Pipifax. Deswegen mache ich selber immer bei den Selbsttests immer einen Abstrich wie beim PCR-Test. Also hinten im Rachen und waagerecht in die Nase, in den Rachengang rein. Mhm. Weil ich nicht überzeugt bin, dass die Viren da angeblich nur in der Nasenmuschel sind.
Ja. Also damit haben Sie durchaus recht, Herr Höbel. Es kommt aber auch ein bisschen darauf an, zu welcher Phase, zu welchem Zeitpunkt man testet. Also ganz grob gesagt ist es so, dass es zu Beginn der Infektion eher im Nasenraum, Nasenrachenraum sich befindet. Mhm. Und zu späteren Phasen der Infektion, wenn es schon ein paar Tage her ist, dass man sich infiziert hat, sogar eher in dem hinteren Bereich bis hin zum Trachealsekret. Also das wirklich das, was man abhusten kann, wenn man was abhusten kann. Von daher ist es so, dass wir unsere Patienten hier auf Station, je nachdem, wie lange sie schon Symptome haben, auch unterschiedlich testen. Den Nasenabstrich, den Nasenrachenabstrich, der wirklich tief hineingeht, der ist gut, eher für die Frühphase. Und ich kann Ihnen noch einen Trick sagen, wenn Sie es schaffen, tatsächlich beispielsweise morgens Sputum, also wirklich abzuhusten und das Abgehustete darin so ein bisschen, ist zwar ein bisschen eklig, aber das ist nun mal so bei Atemwegen. Wenn Sie da mit dem Tupfer darin rühren und damit Ihren Covid-Test machen, das ist der aussagekräftigste. Also wirklich aus diesem abgehustetem Sputum. Das darf kein Speichel sein, sondern das muss wirklich abgehustet sein. Das ist das aussagekräftigste.
Okay.
Herr Höbel, hat das geholfen?
Kleiner Trick.
Ja. Gut. Schönen Tag noch.
Den Danke. Wünschen wir Ihnen auch.
Ihnen auch.
Danke, nach Potsdam. Es gibt mehrere Fragen, Herr Cilic, zum Medikament Paxlovid. Ich nehme jetzt mal die von Nicole Klistalla. Sie schreibt, ich hatte Anfang Oktober Corona mit einem leichten grippeähnlichen Verlauf. Mein Hausarzt gab mir das Corona-Medikament Paxlovid. Ich habe seitdem leichtes Herzziehen und Ende Oktober eine erneute Corona-Erkrankung mit einem leichten Verlauf. Meine Frage, kann das Medikament eine erneute Erkrankung begünstigt haben? Oder warum erkrankt man in kurzen Abständen zweimal?
Das ist eine sehr gute Frage. Denn es ist so, dass diese zweite Infektion wahrscheinlich keine zweite Infektion war, sondern ein Rebound nach Paxlovid-Einnahme. Denn Paxlovid wirkt antiviral, wird in der Frühphase gegeben und unterdrückt quasi die Virusreplikation, aber das wird nach 5 Tagen eingestellt. Und wenn quasi nach 5 Tagen das Paxlovid nicht mehr genommen wird, kann sich, falls das Virus eben noch nicht eliminiert war, es wieder so ein Stück weit aufflammen, aber mit sehr, sehr leichten Symptomen. Das heißt, wahrscheinlich war das jetzt keine zweite, komplett neue Infektion, sondern das sogenannte Paxlovid-Rebound-Phänomen. Das gibt es auch recht häufig. Diese Symptome, das Herzrasen, das berichtet worden ist, das ist keine typische Nebenwirkung von Paxlovid. Also Nebenwirkungen von Paxlovid sind eher Geschmacksstörungen und Durchfall oder Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Aber Herzrasen, diese Art von Symptome, ist tatsächlich ein häufiges Symptom von Covid oder Long-Covid. Von daher ist eher zu vermuten, dass sie Symptome von der Covid-Infektion an sich erlebt hat, die Patientin jetzt auf Paxlovid zurückgeführt hat. Aber wahrscheinlicher ist, dass es was mit der Infektion zu tun hat.
Mhm. Werner Veit wartet in Nürnberg auf uns. Guten Morgen, Herr Veit.
Ja. Hallo, guten Morgen.
Hallo.
Hören Sie mich?
Ja, wir hören Sie gut.
Ja, ja. Meine Frage war zur natürlichen Immunität, wie ich die stärken kann. Ob es hilfreich sein kann, jeden Tag 2 Minuten mit dem Virus in Kontakt zu treten, beziehungsweise ab wann wird man denn krank vom Virus? Sind das so 20 Minuten, 15 Minuten? Was ist so die Empfehlung oder die Vermutung? Ist das wahrscheinlich nur Vermutungen, Hypothesen?
Ja. Also das ist natürlich sehr schwer pauschal zu beantworten, wie viel Viruslast es benötigt, wie viel Zeit es benötigt, bis man tatsächlich daran erkrankt, weil es sehr unterschiedlich ist, wie immun man schon ist, wie alt man ist, wie die Schleimhäute befasst, in welchem Zustand die Schleimhäute sind. Also das kann man nicht pauschal beantworten beim Coronavirus. Bei älteren Erregern weiß man das manchmal, wie viel Zeit man verbringen muss miteinander mit einem Infizierten, bis man tatsächlich sich infiziert. Aber beim Coronavirus ist das noch nicht geklärt und nicht beantwortbar. Ich kann Ihnen aber sagen, dass dieser Kontakt zum Virus als Trainingseffekt, wenn man sich nicht infiziert, dafür gibt es keine guten aussagekräftigen Daten und man kann sich das Immunsystem auch nicht wie so eine Art Muskel vorstellen, der quasi für den das ein Training ist, sondern eine Infektion ist erstmal eine Schwächung des Immunsystems, von da aus der er natürlich auch im Nachhinein lernt, weil der Kontakt ihn stärkt. Aber man kann sich das nicht vorstellen, als würden wir wie man so landläufig sagt, im Dreck spielen und so das Immunsystem stärken. Das funktioniert so nicht, so mit diesem vereinfachten Bild. Im schlimmsten Fall mit wiederholten Infektionen schwächt man sein Immunsystem sogar. Wichtiger wäre eher für die natürliche Immunität, ausgewogen sich zu ernähren, genug zu schlafen, genug Bewegung zu haben und einfach einen gesunden Lebensstil zu führen, das ist das, was das Immunsystem tatsächlich stärkt.
Mhm. Herr Veit.
Ja, herzlichen Dank. Ausgezeichnet. Gerne.
Wir danken, grüßen nach Nürnberg und gehen zu Wolfgang Schanz in Freiburg. Guten Morgen, Herr Schanz.
Guten Morgen zusammen. Guten Morgen, Herr Dr. Schellig.
Guten
vielen
Morgen.
Dank für die vielen verständlichen Antworten. Ich bin Krankenpfleger und habe mich 3-mal impfen lassen, weil ich in einem Langzeitpflegeeinrichtung arbeite und habe dann aber wegen früherer Hepatitis-Impfungen immer die Angst gehabt, dass der Impfstoff bei mir gar keine Stärkung, also keinen Schutz macht, und habe mich dann Antikörper-IG bestimmen lassen. Der ist sehr hoch und für mich ist die Frage, würde ein Antikörper bestimmen, bei denen, die geimpft sind, 2, 3 oder 4 Mal, würde das denen eine Sicherheit geben, dass ihr Schutz höher ist, wie wenn die Impfung nicht eingeschlagen hat?
Sehr gute Frage. Es ist so, es gibt keine Cut-off-Werte, also es gibt keine Werte, unter denen man sagt, hier besteht kein Impfschutz mehr. Das liegt zum einen daran, dass die Antikörperantwort ja nur einen Teil des Schutzes ist. Es gibt ja noch die zelluläre Antwort auf das Virus und das wird mit der Höhe der Antikörper ja gar nicht gemessen. Und gerade wenn die Impfung länger her ist oder der Kontakt länger her ist, sinken die Antikörper auch teilweise sehr weit runter und man hat trotzdem einen stabilen Schutz gegenüber dem schweren Verlauf, weil man eben diese zelluläre Immunität noch hat. Und dennoch muss man aber sagen, es gibt Menschen, die reagieren gar nicht mit Antikörperanstiegen auf eine Impfung. Beispielsweise Menschen, die gewisse Erkrankungen haben oder gewisse Medikamente einnehmen, wie das Rituximab. Bei denen lohnt es sich, den Antikörper zu bestimmen, weil man dann weiß, okay, hier gibt es Grund zur Annahme, dass die Immunantwort sehr schwach ist, so ähnlich wie Sie es gemacht haben. Und wenn sich bei den Antikörpern nach der Impfung gar nichts tut, dann sollte man noch nach anderen Methoden des Schutzes vor der Infektion gehen, wie zum Beispiel vermehrt Maske zu tragen, wenn die Zahlen wieder hochgehen. Oder die Impfabstände zu verkürzen, also auch häufiger zu impfen, damit die Antikörper hochgehen und das regelmäßig zu testen. Aber jetzt für Ihren Fall beantwortet, wenn Sie eine gute Antikörperantwort haben, brauchen Sie sich nicht zu sorgen, dann haben Sie sicher einen guten Schutz.
Darf ich noch was fragen? Ja. Wenn jemand niedrige Leukozytenzahl hat, ist das die zelluläre Abwehr oder ich bin da immunologisch also nicht ganz so fit?
Ja, also es sind eher mehr die Lymphozyten als die Leukozyten. Warum die Leukozyten niedrig sind, kann auch akuten einzelnen Grund haben. Wenn die aber sehr schwer erniedrigt sind, die Leukozyten, dann gibt es ja wahrscheinlich auch eine Grunderkrankung, die mit einer gestörten Immunabwehr einhergehen. Da müsste man nochmal individuell gucken, was der Grund dafür ist. Aber
also unter 1000 zum Beispiel.
Das wäre ja schon ein gewisses Alarmzeichen. Wenn die Leukozyten unter 1000 sind, dann müsste man nochmal nachgucken, woran das liegt.
Gut. Herr Schanz, ich habe noch eine Frage. Sie hören ja als Fachmann ganz anders unserem Gespräch zu. Haben Sie eigentlich den Eindruck, dass die Leute immer gelassener werden im Hinblick auf Covid und vielleicht zu sorglos sind inzwischen?
Also ich kann aus meiner beruflichen, privaten Welt sagen, dass einige es nicht viel gelernt haben, sich zu schützen vor auch anderen Viren. Mhm. Also dass sie zu früh Sport machen. Und dass sie einfach diese Viruserkrankungen nicht genügend auskurieren. Ich glaube nicht, dass sie zu locker damit umgehen. Also ich kann aus meinem beruflichen Umfeld sagen, die nehmen das alles sehr ernst und viele nehmen auch, wenn sie sobald sie Grippesymptome haben, nehmen sie gleich eine Maske beim Arbeiten, beim körpernahen Arbeiten. Das ist in Ordnung. Ich glaube aber, dass die Basishygiene einfach nicht genügend gemacht wird. Also die Händedesinfektion, die teilweise stattfindet, die findet einfach unter 8 bis 10 Sekunden statt und dann wird wieder weiter getastet und Kontakt aufgenommen. Ja. Aber generell, glaube ich, wird es nach wie vor ernst genommen. Mhm. Diejenigen, die vor allem damit beruflich zu tun haben, aber auch einige im privaten Umfeld, schauen einfach, dass sie jetzt, wenn sie Grippesymptome haben, dass sie dann einfach Massenmenschen eher meiden, mal für eine Woche oder so.
Ja. Ihnen als Krankenpfleger gilt unser aller Dank. Vielen herzlichen Dank auch für den Anruf aus Frankfurt.
Ja, ich danke auch Ihnen für die kompetenten Antworten.
Danke,
Herr Cilic. Schönen Tag.
Tschüss. Der Lungenfacharzt Cihan Cilic ist im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur und unseren Hörerinnen und Hörern. Elke Lord fragt per Mail, kann man die Impfung auch in ein anderes Körperteil als in den Arm bekommen, zum Beispiel nach Brustkrebs oder HWS-Bandscheibenvorfall?
Ja, das ist definitiv möglich. Es ist wichtig, dass es eine intramuskuläre Impfung ist, aber das kann natürlich auch in den Gluteus, also da in der Hüfte, am Hintern erfolgen. Da ist auch ein großer Muskel, in der die Impfung erfolgen kann. Muss vielleicht ein bisschen privater sein, nicht in der Sporthalle im Impfzentrum, aber das geht.
Melissa fragt aus Berlin, ist es noch so, dass man sich bei einer Person mit Corona anstecken kann, auch wenn diese noch keine Symptome hat?
Sehr gute Frage. Ich glaube, sowas Ähnliches hatten wir vorher schon beantwortet, dass sich ein bisschen was verschoben hat, dass die allerhöchste Viruslast war ja zu Beginn so, dass es 2-3 Tage, bevor man überhaupt Symptome bemerkt hat, schon andere stark anstecken konnte. Das hat es ja auch so schwierig gemacht, den Infektionsschutz zu betreiben während der Pandemie. Mittlerweile ist es so, dass bei den Geimpften und Immunisierten die hohe Viruslast eher ranrückt an den Symptombeginn, beziehungsweise auch teilweise erst den Höhepunkt nach dem Symptombeginn erreicht. Von daher gilt das Prinzip immer noch so, dass man vor Symptombeginn auch Menschen anstecken kann, aber es ist wahrscheinlich nicht mehr so stark wie noch bei Beginn der Pandemie.
Am Telefon wartet Vikus Papadakis. Schönen guten Morgen.
Ja, morgen. Meine Frage ist ein bisschen ungewöhnlich. Was passiert mit einem Menschen, der an Covid schwer erkrankt ist, deswegen in die Klinik muss, aber partout sich nicht röntgen lassen will, trotz sehr hoher Wahrscheinlichkeit, dass eine Lungenentzündung vorliegt, wenn dieser Mensch sich weigert, sich röntgen zu lassen. Was macht man in der Klinik mit so einem Menschen?
Natürlich. Also ich vermute mal, der Mensch, wer auch immer es ist, ob Sie es sind, Herr Papadakis, oder ein anderer, ist jetzt erstmal zweitrangig. Dieser Mensch hat Angst vorm Röntgen. Was macht man mit dem?
Genau. Also zunächst einmal würde ich als behandelnder Arzt ein bisschen beruhigen und sagen, dass eine Röntgenaufnahme der Lunge vergleichbar ist mit einem Langstreckenflug. Ja, die Strahlung, die man abbekommt im Flugzeug, wenn man einen Langstreckenflug macht, ist so ähnlich, wie wenn man ein Röntgenbild macht. Das ist also gar nicht so viel. Aber wenn ein Mensch sich partout weigert, dann gibt es eine alternative Möglichkeit, auf eine Covid-spezifische Lungenentzündung zu untersuchen. Und das ist die Sonographie, also eine Ultraschalluntersuchung der Lunge. Das erfordert ein bisschen mehr Fachkenntnis. Einen ärztlichen Kollegen, der das halt auch beherrscht. Aber es ist möglich. Man kann auch mit einer Ultraschalluntersuchung die Lunge untersuchen, ohne dass Strahlenbelastung auftritt.
Heißt das, dass so jemand davon ausgehen kann, dass das auch gemacht wird, weil Sie sagen, man muss sich damit auskennen? Oder kann es passieren, dass man in der Klinik so jemanden nicht hat und dann nicht mehr weiß, was man tun soll?
Das kann durchaus sein. Dann gibt es noch die Möglichkeit, natürlich abzuhören. Jemand, der ein Stethoskop bedienen kann, findet man mit Sicherheit in jeder Klinik. Dann kann man schon sagen, okay, ich höre nichts, die Lunge ist frei, von daher mache ich mir keine Sorgen und wir verzichten auf das Röntgen. Aber wenn man tatsächlich einen auffälligen Befund hat beim Abhören der Lunge, dann muss man nochmal neu über das Röntgen sprechen, weil das hat natürlich dann nochmal mehr Relevanz, das Röntgen dann doch zu machen. Aber ich kann Ihnen auch sagen, tatsächlich in vielen Kliniken gibt es nicht Fachleute für alle Fachrichtungen. Von daher kann es auch sein, dass es in beispielsweise kleineren Kliniken niemanden gibt, der gut eine Lunge mit Ultraschall untersuchen kann. Das ist so in unserem Gesundheitssystem.
Ja. Verweigert man dann die Therapie?
Nein. Damit hat das nichts zu tun.
Okay.
Also wir sind da, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, wir haben ja auch ganz viele schwangere Patienten, die infiziert sind und bei denen machen wir kein Röntgen. Die dürfen nicht geröntgt werden, es sei denn, es ist lebensbedrohlich. Von daher ist es ja ganz analog dazu. Schwangere Patienten werden auch mit Abhören und mit Ultraschall untersucht und Röntgenstrahlen dürfen auf keinen Fall verwendet werden.
Guter Hinweis.
Herr Papadakis, wir danken Ihnen.
Schönen Tag.
Nicole Traubitz-Schütz wartet noch am Telefon. Guten Morgen, Frau Traubitz-Schütz.
Moin.
Moin.
Kann man mich gut hören? Ich bin
ja, man kann Sie gut hören.
Okay. Gut.
Hallo.
Moin. Also erstmal, ich kenne Sie ja von Twitter. Ich finde viele Ihrer Sachen, die Sie sagen, gut. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber das ist ja auch in Ordnung. Ich hatte eine kleine Anmerkung zu etwas, was Sie so kurz vor 10 Uhr gesagt hatten bezüglich Masken in Gesundheitseinrichtungen, war da grob das Thema, wo ich das so ein bisschen schwierig fand, diese Aussage, dass ja auf Stationen mit besonders vulnerablen Menschen, dass da eben durchaus Masken getragen werden, dass es da oder werden sollten, dass es da diese Hinweise gibt. Was ich insofern ein bisschen schwierig finde, weil ich meine, letzten Endes sind ja alle Menschen, die im Krankenhaus sind, vulnerabel. Und man weiß ja tatsächlich dadurch, dass zumindest in vielen Krankenhäusern bei Aufnahme gar nicht mehr getestet wird. Leider auch in dem Krankenhaus, wo ich arbeite, gibt es keine bei Aufnahme keine Tests mehr bezüglich Symptom und solche Sachen. Und ja, da sehe ich halt so eine gewisse Schwierigkeit. Ich bin die Einzige tatsächlich, die bei uns Maske trägt, konsequent auf Arbeit, weil ich A, einmal hatte und B, mir auch nichts anderes einfangen möchte. Insofern fand ich diese Aussage so ein bisschen, in Anführungsstrichen, schwierig.
Mhm. Okay.
Weil das so ein bisschen zur Verharmlosung beiträgt. Ne? Also das ist so immer mein Hintergedanke.
Ja, ich verstehe Sie, ja. Es gibt natürlich jetzt mittlerweile in der Phase, in der wir sind, auch ein bisschen unterschiedliche Einstellungen dazu, was auch andere Fachbereiche angeht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Bereich wie der Unfallchirurgie sage, ich plädiere dafür, dass das ganze Haus jetzt Maske trägt, da mache ich mir dort auch keine Freunde, weil die erleben ja die Situation so, dass sie mit den Infektionen auf ihrer Station keine großen Probleme haben. Von daher sind das Empfehlungen momentan für uns, dass wir, also wir sagen pauschal allen Mitarbeitenden, dass sie sich schützen sollten, wenn die Zahlen hochgehen. Aber die Direktive zu sagen, ihr müsst euch jetzt schützen, weil die Zahlen hochgehen, das machen wir wirklich in den Bereichen, wo die vulnerablen Patienten sind und wo viel Infektionen stattfinden. Mhm. Diese Maßnahme, die Maske zu verpflichten, das wollen wir uns nicht, das kann ich mir nicht so einfach machen. Das will ich mir nicht so einfach machen. Die Empfehlung aber, sich vor Erregern zu schützen, die spreche ich jederzeit gerne aus, weil so handhabe ich es auch. Aber ich möchte mir eben nicht vorwerfen lassen, dass es auch gar keinen Unterschied mehr macht, ob jetzt die Infektionszahlen hochgehen, ob die schweren Fallzahlen hochgehen. Danach muss ich das ein bisschen orientieren, weil sonst können wir ganz einfach sagen, wir machen jetzt eine generelle Maskenpflicht immer und dauerhaft. Hätte ja durchaus auch seinen Vorteil, sich vor vielen Infektionen wie möglich zu schützen, sehe ich absolut so. Aber es kostet auch was und ich glaube, es ist nicht der Wille der Gesellschaft und auch nicht so der Wille der Mitarbeitenden in der Klinik, das so zu machen, das mit einer Direktive. Von daher sollte es, glaube ich, freiwillig bleiben in vielen Bereichen.
Ist aber sicherlich ein wichtiger Hinweis gewesen und deshalb danke ich Ihnen sehr, Frau Taubitz-Schütz, dafür, dass Sie nochmal gesagt haben, man darf Corona eben nicht verharmlosen. Schlussfrage, Definitiv. Wie geht es denn jetzt weiter? Herr Tschilli.
Ja, also wenn wir meine Prognose. Wenn wir die letzten Wochen jetzt so betrachten, haben wir jetzt so seit der, ich glaube, in der 27. Kalenderwoche hat es begonnen, dass die Zahlen hochgegangen sind. Dann hat es ein Plateau erreicht, was die schweren Fälle angeht. So ungefähr seit anderthalb, zwei Wochen sind wir auf einem ähnlichen Niveau, was die schweren Fälle in der Klinik angeht. Aber die Infektionszahlen draußen gehen weiter in die Höhe. Von daher glauben wir, dass wir noch aufgrund des allgemeinen Anstieges der Infektionen mit mehr infizierten Risikopatienten rechnen müssen, die dann auch im Krankenhaus behandelt werden müssen wegen Covid, bis zu einem Höhepunkt jetzt eben im Winter. Von daher glauben wir, dass wir noch mehr Patienten betreuen werden. Aber die allgemeine Krankheitslast ist nicht mehr zu vergleichen wie mit den ersten Krankheitswellen der Pandemie. Und das ist auch immer etwas, wenn es zum Thema Verharmlosung geht. Hier haben wir direkt vor Ort auf einer Covid-Station seit Beginn der Pandemie erlebt, wie sich die Erkrankung verändert hat, wie schwer die Erkrankung bei vielen Menschen am Anfang verlaufen ist und wie sie jetzt verläuft. Also das darf man auch nicht ignorieren, dass wir viele, viele Schritte weitergekommen sind, vor allem eben dank der Impfung und der steigenden Immunisierung. Aber wir sehen auch auf der anderen Seite immer noch, dass diese Krankheit für einige Menschen weiterhin eine große Bedrohung darstellt. Mhm. Und darüber muss auch aufgeklärt werden. Es wird Menschen geben, die das auf der einen Seite als Verharmlosung sehen, auf der anderen Seite gibt es Menschen, die das als Panikmache sehen. Aber wir bleiben einfach dabei, davon zu berichten, was wir auf Station erleben und wie der Verlauf war. Und ich denke, die Menschen sind gut damit beraten, auch mal dahin zu hören. Und dann sind sie auch ganz sachlich damit aufgeklärt.
Wir haben hingehört, weil Sie uns so sachlich aufgeklärt haben. Dankeschön dafür, Dr. Cihan Çelik. Dankeschön allen Anruferinnen und Anrufern und Ihnen allen noch ein gutes Wochenende mit Deutschlandfunk Kultur.